Leider sind heute nur so die ersten 5 Verse des Briefanfangs dran. Und ich muss da sehr aufpassen, dass ich nicht zu viel vorwegnehme und spoiler. Aber andererseits enthalten diese 5 Verse alles, was Paulus dann im folgenden Brief entfaltet. Und ich kann Paulus einfach so gut verstehen, was er in seinem Brief den Galatern einfach mitgeben möchte. Ich lese den Text nach der Basisbibel. Paulus, Apostel, und zwar nicht von Menschen berufen, auch nicht durch einen Menschen eingesetzt, sondern durch Jesus Christus und Gott, den Vater, der ihn vom Tod auferweckt hat. Ich schreibe euch zusammen mit allen Brüdern und Schwestern, die bei mir sind, an die Gemeinden in Galatien. Wir wünschen euch Gnade und Frieden von Gott, unserem Vater, dem Herrn Jesus Christus. Der hat sich selbst hingegeben für unsere Schuld. Dadurch hat er uns aus dieser Welt gerettet, die vom Bösen beherrscht wird. So wollte es unser Gott und Vater. Er regiert in Herrlichkeit für immer und ewig. Amen. Ich finde diesen Briefanfang sehr spannend. Vielleicht ist es euch aufgefallen, dass er ein kleines wenig anders ist als die anderen Briefanfänge, wie Paulus die anderen Gemeinden anschreibt. Er beginnt immer mit dem Empfänger, Paulus, Apostel, das hat er auch hier getan. Danach kommt die Empfänger an die Gemeinden in Galatien, das tut er auch, es waren mehrere Gemeinden. Und normalerweise folgt dann so eine so Gedanken des Dankes, die Paulus kommen, wenn er an diese Gemeinde denkt. Aber bei den Galatern fällt ihm kein Dank ein. Da kommt kein Dank. Aber er betont in diesem Brief ganz besonders stark und intensiv seine Autorität. Paulus, Apostel. Er sagt damit, ich bin ein Apostel. Und es ist schon eine besondere Autorität, die kein anderer so vorweisen kann. Denn das bedeutet, ich bin nicht von einem Menschen eingesetzt und auch nicht berufen, sondern von Jesus, der von Gott selbst vom Tod auferweckt wurde. Er sagt damit, Jesus steht selbst hinter mir, er ist mir begegnet und das, was ich euch gesagt habe oder gebracht habe, das Evangelium, das habe ich direkt von Jesus empfangen. Und ich habe hinter mir noch viele Brüder und Schwestern an meiner Seite, die das bestätigen. Also so eine ganz starke Hervorhebung seiner Autorität. Wie geht es euch damit? Würdet ihr weiterlesen, wenn ihr so einen Brief bekommt oder wenn jemand zu euch kommt und sagt, also ich habe dir jetzt mal was zu sagen, weil ich die Autorität habe, dir das zu sagen. Würde euch das beeindrucken? Man könnte auch denken, oh, Paulus, was bist du für ein aufgeblasener Schnösel? Warum musst du dich so hervorheben, wer du bist? Aber um das zu verstehen, ist es ganz wichtig zu wissen, warum Paulus den Galatern schreibt. Und ich habe am Anfang gesagt, dass ich diesen Brief so leidenschaftlich finde. Und das ist einfach auch so der Grund, warum er den Galatern schreibt und warum er so seine Autorität hervorhebt. Um das zu verstehen, ist es wichtig einerseits, wer Paulus ist. Das wissen wir jetzt, das hat er schon uns geschrieben. Aber der andere Grund ist, um das herauszufinden, wer sind die Galater? Und die Galater sind ursprünglich Kelten. Wer von den Jüngeren hier hat gut im Geschichtsunterricht aufgepasst? Was sind die Kelten so für Typen? Habt ihr das in Geschichte gehabt? Germanen. Ich glaube, wenn hier so ein Germane sitzt, ich glaube, wir würden vielleicht ein bisschen zittern. Das sind nicht so die sympathischsten Typen, wenn man die so sieht. Sie haben einfach auch ziemlich krasse Kulte und Traditionen. Zum Beispiel Menschenopfer waren bei den Kelten ziemlich angesagt. Die Kelten sind nach Kleinasien, so im Jahr im 3. Jahrhundert vor Christus circa, nach Kleinasien eingefallen und wurden dann auch sesshaft und wurden oft auch so als Söldner gebucht, weil sie einfach sehr, sehr grausam auch drauf waren und deshalb auch ziemlich krasse Kämpfer waren. Und so kamen die Kelten nach Kleinasien und ließen sich dann in der Provinz Galatien nieder. Das ist heute ungefähr Ankara, die Hauptstadt der heutigen Türkei, so in der Gegend haben die sich damals niedergelassen. Also diese Kelten, es waren Heiden, aber nicht so, wie wir das heute denken, so Ungläubige, so wie wir es heute kennen, sondern sie hatten ziemlich krasse Kulte und Traditionen. Und bis zur Zeit von Paulus hat sich das Ganze noch ein bisschen verändert durch den hellenistischen Glauben, der da in dieser Zeit einfach dran war. Aber sie waren schon Gläubige, aber halt auf ganz andere Religionen her. Belegt ist, dass Paulus diese Galater zweimal besucht hat. Beim ersten Mal bringt er ihnen die befreiende Botschaft des Evangeliums und beim zweiten Mal bestärkt er sie darin auch dran zu bleiben. Also Paulus hat etwas erlebt, er ist auf seiner Missionsreise unterwegs, er kommt dort in diese Provinz, erzählt von Jesus und die haben sofort diesen Glauben angenommen. Sie haben das gehört und waren begeistert. Der Samen fiel einfach sofort auf guten Boden und sie erlebten diese Gnade und Befreiung, von der Paulus gesprochen hat. Und ich weiß nicht, ob du das schon mal erlebt hast. Ich hoffe es ganz sehr, dass du jemanden von Jesus erzählt hast und er gemerkt hat, boah, das ist genau das, was mir fehlt, was ich brauche. Ich will mit Jesus unterwegs sein. Dass du erlebt hast, wie der Mensch sich verändert hat, wie vielleicht aus einem bedrückten und gebeutelten Menschen eine Veränderung entstanden ist, wo wieder so ein hoffnungsvolles Gotteskind hervorgekommen ist, wo es zu dieser Veränderung kam. Ich habe das schon mal miterleben dürfen und ich finde, das ist so ein Wahnsinnsgefühl, wenn man da dabei sein kann, wenn man so ein Werkzeug sein darf, wenn jemand einfach diesen Glauben begeistert und fröhlich annimmt. Das ist ein Gefühl, was ich gar nicht so gut beschreiben kann. Einmal so eine tiefe Dankbarkeit, boah, da bewegt sich was, da verändert sich was, da atmet jemand auf. Und andererseits auch so eine überfließende Freude, so ein Teil von so einer Riesenparty im Himmel sein zu dürfen. Ich denke, es gibt nichts Schöneres, als das zu erleben. Und der Paulus, der hat es bei den Galatern erlebt, wie sie diese Gnade angenommen haben und diese Befreiung. Und er hat das praktisch sogar im Großformat erlebt. Also nicht nur ein Mensch, sondern es haben sich gleich ganz Gemeinden gegründet. Und aus dieser Freude heraus, kurz danach, erfährt Paulus eine erschütternde Botschaft. Er erfährt, wie andere Verkündiger dahin gekommen sind und alles durcheinander gebracht haben. Paulus schreibt, die anderen Verkündiger haben das Evangelium verkehrt. Er sagt, die haben ein anderes Evangelium gebracht, aber es gibt nur eins. Es gibt gar kein anderes. Sie haben das Evangelium verkehrt und haben damit die Galater verwirrt. Andere Übersetzer sagen sogar, sie haben sie verhext, aus dem Gleichgewicht gebracht und sie überredet und gezwungen, Paulus auszuschließen und haben sie gegen die Apostel aufgewiegelt, sprich die Apostel schlecht gemacht. Und dann sollen die armen Galater noch wissen, was sie glauben sollen. Was ist denn nun richtig? Das, was Paulus sagt oder das, was die anderen sagen? Was ist denn nun richtig? Und das ist der Anlass, dass Paulus diesen Brief schreibt. Und ich spüre förmlich diesen Aufschrei in Paulus, der sagt, hey, ich bin's. Ich bin der, der euch das Evangelium gebracht habt. Ich bin der, für den ihr so dankbar wart. Und habt ihr alles vergessen, was wir gemeinsam erlebt haben, wie wir in den Schriften gelesen haben? Habt ihr vergessen die guten Zeiten, die wir miteinander hatten, diese segensreichen Zeiten im Gebet, im Lesen der Schriften und in der Gemeinschaft miteinander? Ist das alles vorbei? Und ich kann förmlich spüren, wie traurig er einfach ist, dass die Galater sich davon abbringen lassen, von dem, was er ihnen gebracht hat. Er möchte sie wieder so auf den Ausgangspunkt des Evangeliums zurückbringen. Spürt ihr jetzt vielleicht so ein bisschen die Leidenschaft in diesen Sätzen, mit denen Paulus um die Galater ringt? Also ich spüre sie. Das Problem ist nur, die Galater, die wissen nicht mehr, auf wen sie nun hören sollen. Und vielleicht kennt ihr das ja auch manchmal so in eurem Leben. Was glaube ich denn nun? Was ist richtig? Der eine sagt so, der andere sagt so. Glaube ich an das, was die Eltern mir beigebracht haben? Oder das, was mich das Leben gelehrt hat? Oder glaube ich an das, was mein Verstand mir sagt? Oder das, was vielleicht meinen Verstand übersteigt und viel zu schön wäre, dass es wirklich wahr ist? Was glaubst du? Ich denke, solche Situationen von Zweifeln und Ungewissheit, die gab es damals bei den Galatern, aber sie gibt es auch heute noch. Und man sehnt sich nach innerer Ruhe, nach Frieden und nach so einer Gewissheit. Ja, das, was ich glaube, das ist es. Das ist es wirklich. Und genau das ist das, was Paulus den Galatern gleich ganz am Anfang wünscht. Wir wünschen euch Gnade und Frieden von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Augustinus hat mal gesagt, mein Herz ist unruhig, bis es ruht, Herr, in dir. Und ich glaube, dass jeder Mensch, wirklich jeder, in seinem Herzen so eine Unruhe verspürt. Und für dieses ganze Durcheinander, für diese Unruhe in unseren Herzen, gibt es nur einen Grund: das Heil. Der Mensch möchte wieder heil werden. Und das stellt Paulus ganz am Anfang seines Briefes und fasst es in fast nur einem Satz zusammen: das pure Evangelium. Das ist die Ausgangsvoraussetzung für seinen Brief, das, was er ganz am Anfang hinstellt. Und das ist auch die Ausgangsvoraussetzung für alles Weitere, für alle ethischen und für alle moralischen und auch für alle religiösen Themen, die wir Christen manchmal sehr ausführlich debattieren. Sollte immer das Evangelium der Ausgangspunkt für unsere Gedanken, aber auch für unser Tun und Handeln sein. Sonst werden wir zu solchen Falschverkündigern wie die, die es, die zu den Galatern gekommen sind und sie verwirrt haben. Und dieses Evangelium, was Paulus ganz am Anfang in seinen Brief packt, das möchte ich mal etwas verbildlichen. Seit dem Sündenfall ist so ein Riss, so eine Spider-App in unser Leben gekommen. So in, wie in Stein so eine Scheibe zersplittern kann. Und ich weiß nicht, wie es euch jetzt gegangen ist beim Lesen. Ich habe das ganz bewusst gemacht, dass man das nicht so gut lesen kann. Wir leiden da ein Stück dran. Wir wollen gerne den Durchblick haben, wir wollen es erkennen, wir wollen gerne, dass die Schrift wieder lesbar ist. Und ich fand es ganz spannend. Heute Morgen war ich schon in Rommeshausen und da habe ich auch meine PowerPoint abgegeben. Und als ich dann während der Predigt dran schaue, ist die wunderbar zu lesen. Da hatte der Techniker ganz schnell um die Schrift oder dahinter die Schrift eine Farbe gemacht, damit es besser zu lesen ist. Und dann habe ich gesagt, eigentlich hast du jetzt mein Bild gecrasht. Weil es geht mir darum, dass wir wirklich darunter leiden, dass so ein Riss in unserem Leben ist. Und andererseits hat er mir mein Bild ein Stück auch unterstrichen. Weil wir wollen so gerne nachhelfen. Wir wollen gerne selber das wieder in Ordnung bringen, dass es funktioniert. Und ich war echt gespannt heute Nachmittag, wie es jetzt passiert ist. Aber du hast mein Bild gelassen. Ach, du hast auch die gut. Aber so ein klitzekleines bisschen nachgeholfen. Genau. Okay, also unser Leben, das hat so einen Riss bekommen, so einen Sprung, unter dem wir leiden. Und jeder Mensch spürt das in seinem Leben. Die Sünde hat unser Leben aus dem Gleichgewicht gebracht, in so einen Unfrieden. Und dafür habe ich noch ein zweites Bild mitgebracht, so eine Waage, so ein Leben in Balance. Das ist so, finde ich, ganz stark so ein Schlagwort unserer Zeit. Wir wollen ein Leben in Balance, so Harmonie, ausgeglichen, immer so alles so schön. Und es ist schön, wenn es so in Balance ist. Aber die Wirklichkeit sieht so aus. Unser Leben ist aus der Balance. Und es tut manchmal richtig weh, da hinzuschauen, weil es ist irgendwie, ja, aus der Balance. Und jeder Mensch sucht nach dieser Ausgeglichenheit. Und das schon, ja, seit ganz am Anfang, nachdem die Schöpfung so diesen Riss bekommen hat. Und da gibt es ganz unterschiedliche Möglichkeiten, wie wir Menschen versuchen, wieder so in Balance zu kommen. Da gibt es so gute Taten, die wir versuchen, da so in die Waagschale zu werfen. Da gibt es ganz verschiedenste Rituale in den ganz verschiedenen Religionen, mit denen wir versuchen, so unser religiöses Gewissen so wieder in Balance zu bringen. Opfer. Ist euch schon mal aufgefallen, dass Kain und Abel gar keinen Auftrag hatten zu opfern? Sie haben es einfach getan, weil sie wollten damit Gott gefallen. Was gibt es noch so? Askese, Meditation, Gesetze einhalten, Regeln, Erziehung. Lauter solche Sachen, wo wir versuchen, so wie ins Gleichgewicht zu bekommen. Ein paar Gebete mehr und ein paar gute Taten mehr und nochmal so zwischendrin so ein bisschen die Welt retten. So versuchen die Menschen seit Lebzeiten mit ihren verschiedensten Religionen, mit diesem Riff in unserem Leben klarzukommen. Aber auch Gott selbst gab uns oder gab den Israeliten damals Gesetze. Allerdings nicht, um damit heil zu werden, sondern einerseits als so eine gute Wegweisung, wie unser Leben gelingen kann, und andererseits, um seinem Volk so einen Spiegel vor die Nase zu halten. So einen Spiegel, um ihnen zu zeigen, egal was, wie ihr euch anstrengt, ihr schafft es nicht. Ihr schafft es nicht, aus eigener Kraft heil zu werden. Und Jesus hat uns diesen Spiegel in der Bergpredigt nochmal verschärft, vor die Augen gehalten oder vor Augen geführt. Und auch die Kelten, ich habe es schon erwähnt, die hatten ihre Kulte und Regeln, mit denen sie versuchten, so ihr Urbedürfnis des Menschen wieder heil zu werden, zu stillen. Und ich habe schon gesagt, diese Menschenopfer, die sie da gebracht haben, die waren ziemlich krass. Sie hatten ein ziemlich krasses Gottesbild. Aber vielleicht war das auch der Grund, warum sie so dankbar das Evangelium angenommen haben. Weil sie da auch drunter gelitten haben. Und als Paulus ihnen erzählt hat, Jesus ist am Kreuz ein für alle Mal gestorben, dann war das für sie so Erlösung. Sie waren froh darüber, über diese Botschaft, die sie befreit hat von all diesen Opfern, die sie getan haben. Und ich stelle mir das so vor, dass das für sie wie diese Perle im Acker war, dass sie gemerkt haben, boah, all das, was sie mir tun, ist nichts im Vergleich zu dem, was Paulus uns hier erzählt. So dass sie alles hinter sich ließen, um diese Botschaft anzunehmen, diesen Glauben. Und dann kommen diese Typen und sagen, ach, der Paulus, das, was der euch erzählt, so von allein die Gnade und allein der Glaube und die Schrift, es stimmt nicht ganz. Zum Teil schon, aber das Kreuz allein, das reicht nicht. Ihr braucht auch noch dies und jenes. Und da stelle ich mir die Frage, geht es uns nicht auch manchmal so in unserem Leben, dass andere uns viel mehr noch vorleben, was man so als Christ tut oder auf gar keinen Fall tut? Passt das nicht auch wieder so ein Stück zu unserem religiösen Gewissen? Paulus erzählt im Vers 13 und 14, wie er so voller Eifer versucht hat, Gott zu gefallen. Immer noch mehr in die Waagschale hat versucht zu werfen und gesammelt hat, noch mehr Bibel lesen, am besten auswendig und noch mehr beten und anhaltender beten. Und das alles, um Gott zu gefallen. Falle ich aus der Gnade, wenn ich das nicht so mache? Ich muss sagen, ich kenne solche Zeiten in meinem Leben, wo ich das Gefühl habe, ständig hinterfragt zu sein, ob ich wirklich, glaube ich wirklich richtig? Glaube ich, reicht das? Und ich kenne viele Menschen, die auch so darunter leiden und sich immer wieder die Frage stellen, bin ich ein guter Christ? Reicht es? Gefalle ich Gott? Ich baue doch so viel Mist. Im Kolosser 2, Vers 14 steht, er hat den Schuldschein getilgt, den wir eigenhändig unterschrieben hatten, einschließlich seiner Vorschriften, die gegen uns standen. Er hat ihn ans Kreuz angenagelt und damit beseitigt. Der Schuldschein ist angenagelt, der ist fest. Und egal, wie viel wir reinwerfen, da oder da, es ist fest. Da gibt's nichts dran zu wackeln. Das schenkt uns Freiheit. Das schenkt uns Freiheit und Gelassenheit, das Leben zu leben, für das wir berufen sind, für das uns Gott geschaffen hat. Natürlich sollen wir nicht mit Absicht sündigen, dann haben wir die Gnade auch nicht verstanden. Aber wir brauchen keine Angst davor haben, etwas falsch zu machen. Und wir müssen aber auch nicht etwas dagegen werfen, keine guten Taten ansammeln, damit Gott uns liebt. Jesus hat sich selbst für unsere Sünden dahingegeben, dass er uns errette von dieser gegenwärtigen bösen Welt. Das ist Befreiung, das ist sola gratia. Allein aus Gnade, allein durch Christus, allein aus der Schrift. Aus der Schrift, die uns heilende Worte zuspricht. Allein durch Glauben, diesen einfachen, herzlichen und kindlichen Glauben, der Gott die Ehre gibt. Und seit Ostern beginnt diese Erlösung und wenn Jesus wird wiederkommen, wird sie vollkommen sein. Aus Gnade zum Frieden, dem Heilwerden. Der Mensch wird wieder Mensch und nimmt sein Menschsein vor Gott an. Er muss nicht mehr so sein wie Gott. Frieden im Blick auf Gott. Und der Höhepunkt des Lebens von Jesus Christus ist die kürzeste Form des Evangeliums und damit die wichtigste Erklärung seiner Person. Und wer selbst aus Gesetzesgerechtigkeit da etwas dazu tun will, macht die Gnade Gottes zunichte. Das Gesetz, um das es im Galaterbrief ganz stark geht, ist ein Spiegel, dass wir Sünder sind, dass wir nicht heil sind, dass wir unter diesem Riss leiden. Wir können uns ja selbst nicht sehen und deshalb haben wir manchmal ein verzerrtes Gebild von uns selbst. Aber dieser Spiegel hält uns vor Augen, wir sind erlösungsbedürftig. Dieser Spiegel zeigt uns, wie wir wirklich sind. Im Römer 5, Vers 20 steht, das Gesetz kam erst nachträglich hinzu, um die Verfehlung schwerwiegender zu machen. Wo aber das Maß der Sünde voll war, da ist die Gnade über jedes Maß hinausgewachsen. Egal, wie viel Sünde da auf dieser einen Seite ist, die Gnade ist immer größer. Und so war es der Wille Gottes. Unseres Vaters. Gott leidet selbst mit im Schmerz zu der Liebe zu dieser Welt. Zu dieser Welt, zu dir und zu mir leidet Gott mit. Die Nägel haben Jesus nicht am Kreuz festgehalten. Es war die Liebe. Seine Liebe zu mir und zu dir. Und dem sei Ehre von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Gott die Ehre geben, das bedeutet, das anzuerkennen, was ohnehin schon Tatsache und Wirklichkeit ist. Paulus und sein Brief an die Galater und somit auch an uns ist ein leidenschaftliches Plädoyer. Gottes Gnade allein reicht. Ihr müsst euer Gewissen nicht belasten oder von anderen belasten lassen. Wir sind frei, aus der Beziehung mit ihm Dinge zu tun, aber auch zu lassen. Und in dieser Wirklichkeit wünsche ich euch Gnade und Frieden für die kommende Woche und auch darüber hinaus. Amen.
Das dauert jetzt zu lang mit dem Mikro. Vielen Dank, liebe Mandy, für deine Predigt. Wir wollen am Ende des Gottesdienstes noch ein Segenslied singen und ich wünsche allen eine gesegnete und gute Woche und geht in seinem Frieden und geht in seiner Gnade.
Gesegnete Woche euch allen.